Ja, wir wollen gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen und wollen über zwei verschlossene Türen reden. Und wir haben jetzt eine Türe gehört. Sie fragen sich vielleicht, ja, wo haben wir dann die zweite Tür? Wir kommen noch gerade dazu. Ich möchte aber vorher mit uns beten. Aber Vater, danke für diese heutige Morgen. Danke, dass wir gemeinsam vor dir kommen dürfen. Dass wir gemeinsam dir Lobe preisen. Und ja, Herr, wir haben viel Grund zu preisen, viel Grund zu danken. Und Herr, wir sind abhängig von dir. So beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ganz am Anfang der Weltgeschichte fiel der Mensch in Sünde. Und wie war die Reaktion von Adam und Eva? Buße? Haben sie Gott gesucht? Oh nein, taten sie nicht. Aber wir sehen, wie Gott reagiert hat. Ja, vielleicht haben wir jetzt vor Augen, Gott war zornig. Die Sünde kam hinein und Gott kann da nicht bleiben, wo Sünde da ist. Das stimmt. Durch den Sündenfall aber geschieht etwas. Der Mensch erkennt, ich bin nackt, Sünde ist in mir und ich kann vor Gott nicht bestehen. Es ist eine automatische Reaktion, so wie ein Instinkt. Gott ist heilig. Und in mir ist etwas hineingekommen, wo nicht passt zu einer Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Verständnis brachte der Mensch dazu, dass er sich versteckt. Er versteckt sich von Gott. Gott aber, wie reagiert er? Wir sehen, wie Gott den Menschen sucht. In 1. Mose Kapitel 3, die Verse 8 bis 9 lesen wir. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Es ist Gott, der den Mensch sucht und sagt, Mensch, wo bist du? Und es ist der Mensch, der in dieser Rebellion gegen Gott ist, sich versteckt. Und diese Rebellion bezeichnet eigentlich 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Der Mensch, der in einer ständigen Rebellion gegen Gott ist. Aber in all dem hat Gott uns nicht allein gelassen. Ja, wir haben es schon gehört, der Mensch, er kann vor Gott nicht bestehen, weil Sünde in ihm hineingekommen ist. Und trotzdem ist es Gott, der uns sucht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er uns verlorene Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott der Vater, er liebt uns. Gott der Vater wollte Gemeinschaft mit uns. Das ist auch der Grund, warum wir später zum Tisch des Herrn gehen. Er wollte Gemeinschaft und er gab seinen Sohn. Aber in all dem ist ein Punkt wichtig. Mensch, wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn Gott zu dir redet? Wie reagierst du, wenn du Gottes Wort liest? Wenn du verstanden hast, was Gott, der Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus für dich, für uns vollbracht hat? Und so wollen wir mit diesem Verständnis über zwei verschlossene Türen reden. Eine Türe, die nicht mehr geöffnet wird. Und eine andere, wo der Herr anklopft. Der Herr in seiner Gnade klopft an. Aber wir werden sehen, auch diese Anklopfung Gottes an diese Türe ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist es vorbei. Wir haben den Text gelesen aus Matthäus 25. Aber bevor wir zu dieser Türe aus Matthäus 25 gehen, möchte ich gerne Offenbarung mit uns öffnen. Offenbarung Kapitel 3. In Offenbarung Kapitel 3, da sind wir in den letzten des 7-Sendschreiben. Und dieser letzte Sendschreiben, dieses Sendschreiben an Laodicea, an die Gemeinde in Laodicea, da lesen wir, ich lese jetzt nicht das ganze Sendschreiben, aber ab Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbart wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist der letzte der sieben Sendschreiben. Die sieben Sendschreiben sind ja sieben Briefe an sieben Gemeinden in Kleinasien. Es sind Briefe von Jesus selbst, die er an sieben Gemeinden schickt. Diese Briefe sind ermutigende Briefe. Es ist Christus, der sich ihnen offenbart. Es sind Briefe, die die Gemeinden ermutigen sollen, aber ihnen auch zeigen sollen, wo sie falsch stehen. Sie aufzurütteln. Ich glaube, diese Aufrüttung brauchen wir immer wieder mal in unserem Leben. Persönlich, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde. Diese Aufrütteln, um dieses Verständnis zu bekommen. Warum sind wir, was wir sind? Warum sind wir zu Kinder Gottes geworden? Und was heißt dann dies für uns im Alltag? Was heißt es in Bezug auf unsere Hoffnung? In Bezug auf Ewigkeit. Und diese aufrüttelnden Briefe, wir haben ja sieben davon. Der erste Brief ist an Ephesus. Ephesus ist eine wunderbare Gemeinde, wenn man diese Sendschreiben liest. Aber wir merken und wir lesen, sie haben ihre erste Liebe verlassen. Was ist da passiert? Tradition nimmt überhand. Tradition nimmt überhand. Man ist wohl dabei. Man ist sogar voll dabei. Aber diese erste Liebe, warum bin ich eigentlich dabei? Was ist die Motivation, warum ich am Sonntag ins Gottesdienst komme? Warum ich im Wort Gottes lese? Warum ich Gemeinschaft unter Gleichgesinnte habe, wünsche? Und da ruft der Herr ihnen, kehrt zurück zu eurer ersten Liebe. Die Gemeinde in Smyrna. Ja, diese Gemeinde ist so eine erfreuliche Gemeinde. Ich darf mal so sagen, sie ist perfekt. Ja, wir wissen, es gibt keine perfekte Gemeinde. Und trotzdem war es Smyrna es, weil Gott sie nicht tadelt. Jesus tadelt sie nicht. Er ermutigt sie, dran zu bleiben, trotz Drangsal. Dran zu bleiben, trotz Verfolgung und sich nicht irren lassen. Da kommen wir zum dritten Gemeinde, Pergamus. Ja, was war da der Fehler? Falsche Liebe, falsche Toleranz. Sie haben gewisse Lehrmeinungen, Lebensstile anfangen zu tolerieren, wo zerstörerisch waren. Wir kommen zu Thyatira. Da war es noch schlimmer. Die akzeptierten falsche Lehrer und Lehrer. Sie haben sich nicht bei dem Wort Gottes unterordnet. Und auf einmal kamen Lehrer und Lehrer hinein in der Gemeinde, welche Gott ganz explizit in sein Wort verboten hat. Und Sardes, eine sehr tragische Gemeinde. Der Herr sagt, ihr habt wohl den Namen, dass ihr Christus habt, ihr seid aber tot. Das ist eine tragische Botschaft an eine Gemeinde. Ihr seid tot. Kapitel 3, Vers 1. Und da kommen wir, genau wie Smyrna, zu einer Gemeinde Philadelphia. Eine wunderbare Gemeinde. Nochmal eine Gemeinde, ich sage jetzt mal so, die perfekt ist. Sie waren kompromisslos. Sie gingen den Weg und Gott gab ihnen eine offene Tür, der keiner schließen kann. Aber da kommen wir jetzt zum letzten Gemeinde, Laodicea. Und es ist interessant, dass genau in dieser letzten Gemeinde sagt der Herr, und das passt wahrscheinlich zu aller anderen Gemeinde auch, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es ist eine persönliche Rede an jeder einzelne Mensch, an jeder, der sagt, ich bin Christ. Vielleicht auch an jeder wiedergeborene Christ in Bezug aufs Aufrütteln. Aber es kommt zum Schluss und es passt auf tragische Art und Weise sehr stark an diese Gemeinde in Laodicea. Ja, die in Laodicea, diese Gemeinde wird nicht nur einfach so genannt Gemeinde der Endzeit. Es passt sehr gut zu unserem Leben auch da im Westen, da in der Schweiz. Wenn man diesen Brief mal durchnimmt, da werden wir sehen, sie waren sehr reich. Sie hatten eine sehr erfolgreiche Pharmaindustrie. Sie hat eine erfolgreiche Textilindustrie. Sie wurden genannt, und so kann man sie nennen, Wall Street Kleinasien. Sie waren sehr reich, aber sie waren stolz. Sie erkannten nicht, wie sie vor Gott stehen. Und Gott sagt, ihr seid blind, ihr seid nackt und ihr seid arm. Sie dachten, wir haben den Durchblick. Gott sagt, ihr seid blind. Sie dachten, wir sind reich. Wir haben eine Textilindustrie, die beste Pharmaindustrie. Und sie merkten nicht, sie sind krank und nackt. Und sie glaubten, wir haben ja Gold in Hülle und Fülle. Und sie merkten nicht, wie sie geistlich arm waren. Das besondere Kennzeichen der Gemeinde in Laodicea ist, dass sie sich Christi Wort nicht stellt, ihn nicht ernst nimmt als den treuen Zeugen. Sie sagt ja zur Bibel, das ist ja positiv, nicht? Ja zum Wort Gottes, aber sie sagt auch ja zu der Meinung der Welt. Sie sagt ja zur Lehre der Apostel und zu den Überlieferungen der Menschen. Sie will sich nirgends festlegen, überall mitreden und allerorts anerkannt oder doch zumindest nicht unangenehm bekannt sein. Ja, das ist menschlich gedacht. Sie ist eine Gemeinde ohne Grundsätze. Sie will auf aller Hochzeiten tanzen. Sie vermischt sich mit der Welt. Vermischung von Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge. Gemeinde und Welt ist ein Kennzeichen der Christenheit des Endes. Sie ist modern und hat die altmodische Enge und Ausschließlichkeit des Christentums abgelegt. Sie hat für alles und für jedes Platz allein ein fataler Mangel enthüllt, mit einem Schlag ihre vollständige Verarmung. Sie hat den Christus Gottes nicht mehr. Warum kann ich dies sagen? Vers 20, denn der Herr steht vor der Tür. Der Herr steht vor der Tür. Das ist ein tragischer Vers. Aber was heißt es, dass der Herr vor der Tür steht? Die Tür ist noch nicht verschlossen. Es ist immer noch Gnadezeit. Und jeder von uns sollte sich ganz persönlich auch diese ernste Frage stellen. Wie sieht es mit mir aus? Wie sieht es aus in Bezug auf meinen Wandel, auf meinen Eifer, in Bezug auf Glaube? Inwiefern ist es dies, was damals vor 2000 Jahren geschah? Christus starb für mich. Er nahm meine Sünde weg. Inwiefern ist dies Realität in meinem Alltag? Inwiefern bewegt es mich? Beeinflusst es jede einzelne Entscheidung meines Lebens? Die in Laodicea, ich glaube, dass die Geschwister dort in Laodicea, sie glauben, wo ist das Problem? Es ist doch alles okay. Wahrscheinlich haben sie diesen Brief gelesen und zuerst einmal trotzig reagiert, sagt Jesus, wo ist das Problem? Du hast uns ja gesegnet. Schau mal, wie reich wir sind. Ja, sie legten Wert auf Äußerlichkeiten. Und sie spürten nicht, wie arm, blind und nackt sie sind. Diese Frage sollte jeder für sich selbst beantworten können. Müssen. Aber der Herr klopft an der Tür. Und ich möchte diese Klopfen auf zwei Art und Weise mal anschauen. Das erste ist, diese Klopfen hin zur Erneuerung. Das ist ein Klopfen an uns alle. Es ist diese Klopfen, die Tür ist ja offen, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber es ist diese Klopfen, wie sieht es im Alltag aus? Bist du oberflächlich geworden? Bist du vielleicht wie die Epheser geworden? Bei den Epheser war es ja, sie glaubten, sie waren wiedergeboren. Aber der Alltag kam hinein. Es war nicht mehr diese erste Feuer, diese Eifer für Jesus Christus. Das ist ein wichtiger Gedanke. Und wir sollten immer wieder zurückschauen. Darum kommen wir auch später zum Mahl des Herrn. Wie war es damals, wo wir uns bekehrt haben? Dieser Feuer für Christus, dieser Eifer für Christus, diese Erkenntnis, ich bin verloren. Und Christus hat alles für mich vollbracht. Und was hat das in mir gewirkt? Dieser Moment, wo ich vielleicht auf meine Knie ging, Buße tat vor Gott. Und wo ich es begriffen habe, ich bin ein Kind Gottes durch Gnade. Das ist diese Klopfen, diese Anklopfen, gehöre ganz mir. In jedem Lebensbereich. Alles soll mir gehören. Und Paulus, ich weiß, das haben wir oft gehört, aber Paulus sagt, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Das heißt alles. Alles. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, der nicht zur Ehre Gottes gelebt werden sollte. Man kann da nicht trennen, zu sagen, ja, mein Geschäftsleben und meine Glaube, das muss man voneinander trennen. Die Entscheidungen, wo ich im Geschäft treffe, wenn es um Finanzen geht, und meinen Glaube an Jesus, das muss man voneinander trennen. Das ist fatal. Christus sagt, nein, alles gehört mir. Jede einzelne Entscheid, jede einzelne Gedanke, jede einzelne Werk, alles soll zur Ehre Gottes sein. Durch den Geist Christi in uns sollten wir handeln. Also das ist dieser Ruf zur Erneuerung. Aber dieser Vers will primär etwas anderes sagen. Es ist dieser Ruf hin zur Bekehrung. Weil der Herr steht ja draußen. Die Tür ist verschlossen. Es ist zu. Aber da sehen wir nochmal Gottes Gnade, wie damals schon im Garten Eden geoffenbart wurde. Es ist der Herr, der den Mensch sucht. Es ist Jesus, der den Menschen sich offenbart. Es ist der Mensch, der sich vielleicht eine gewisse Fassade aufbaut. Aber der Herr klopft an. Er klopft an, nochmal Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Also der Herr ist es, der anklopft. Er ist der, dich Mensch sucht. Und ich weiß nicht, wie es in unserem Herzen heute aussieht. Vielleicht ist jemand da, der den Herrn gar nicht kennt. Der vielleicht immer dabei war, aber der Herr als der persönliche Erlöser noch nie aufgenommen hat. Heute klopft der Herr an. Er steht vor der Tür. Er klopft an. Mensch, mach auf. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und es steht ja, er wird so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Da geht es nicht um das Mahl des Herrn, weil dieses Mahl gab der Herr uns als Erinnerung. Aber da geht es um ein Symbol der Gemeinschaft. Du wirst ewig Gemeinschaft mit mir haben, wenn ich in dir bin. Das lesen wir ja Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Er wird mit mir herrschen. Er wird ewig bei mir sein. Ewig. Aber wir müssen sehen, dass diese Türe heute noch offen ist. Der Herr klopft immer noch an. Zur Erneuerung und zur Umkehr. Wir leben in dieser Gnadezeit. Aber es kommt der Moment, wo es anders sein wird. Und das sollten wir auch vor Augen haben. Wir haben ja die Verse aus Matthäus 25 gelesen. Matthäus 25. Ich möchte die Verse 10 bis 13 nochmal mit uns lesen. Und diese Gleichnis aus Matthäus 25, der wird ja, kann man sehr unterschiedlich, oder der wird unterschiedlich ausgelegt. Es wird oft auch in Bezug auf Israel ausgelegt, oft auch in Bezug auf die Gläubigen in der Trübsalzeit. Ich möchte es gerne auslegen in Bezug auf die Gemeinde hin zur Entrückung. Die Gemeinde hin auf dem Kommen des Herrn. Die Gemeinde, die in Bereitschaft leben sollte. Und es ist ein Bild, wo auch sehr gut zu die sieben Sendschreiben passt. Weil es beschreibt eine Situation, wo wir Christen uns befinden und wir nicht wissen, wie es mit dem anderen wirklich steht. Matthäus 25, lese nochmal die Verse, ja eigentlich muss man auch Vers 6 lesen, ich lese Vers 6 und dann gehen wir zu Vers 10. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Ich lese bis Vers 13. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wir müssen sehen, in einem Gleichnis muss man nicht immer jede einzelne Detail auslegen wollen. Wir dürfen, wir können es probieren, für das haben wir aber nicht mehr genügend Zeit. Wichtig ist aber der Schlussfolgerung jeder einzelnen Gleichnis. Und die Schlussfolgerung dieser Gleichnis ist ja Vers 13, darum wacht. Es ist ein Ruf zu den Christen, seid wachsam, seid bereit, lebt in Bereitschaft. Und so sind die 10 Jungfrauen in diesem Gleichnis. Sie repräsentieren die Gemeinden. Sie repräsentieren uns, Christen. Die Lampe, welche sie tragen, oder andere Übersetzung, Fackeln. Christen sollte erstmal Licht sein. Es sollte sichtbar sein, dass Christus in ihnen lebt. Aber wir lesen ja, alle 10 hatten ja Lampen bei sich. Also sie haben ein gewisses Zeugnis, dass sie irgendwie etwas mit dem Christentum zu tun haben. Was ist diese irgendetwas? Auf der einen Seite eine sehr klare Wiedergeburt. Glaube an Jesus Christus. Jesus nahm Besitz über unser Leben, der Heilige Geist wohnt in uns. Aber wir müssen auch sehen, so wie wir es in der 7 Sendscheibe gesehen haben, das Christentum ist oft voll auch mit solchen, die meinen, sie sind christlich. Ich möchte ein Beispiel geben. In vielen Dominationen wird ja die Kindertaufe durchgeführt. Ich kann mich erinnern, ein Gespräch, ich glaube, das war in Militärzeit, da sagte mir jemand, ja, ich bin ja getauft als Kind, also bin ich Christ. Und da ich Christ bin, werde ich auch einmal bei Jesus sein. Also seine Sicherheit war was? Die Kindertaufe. Ich bin hineingetauft worden, da muss ich ja dabei gehören. Es geht nicht mehr um Jesus. Es geht nicht mehr um diese Versiegelung im Heiligen Geist. Es geht nicht mehr um einen aktiven Nachfolger. Es war eine falsche, fatale Sicherheit. Und ich glaube, das war ein Mitfehler der Reformation. Der Reformation ging diese letzte Meile nicht. Das war was? Genau ein Punkt ist diese Kindertaufe. Sie wurde noch weiter gelebt in der Kirche. Das hat uns ein Pfarrer mal richtig gesagt. Er sagt, wir taufen die Kinder in die Kirche hinein und wir konfirmieren sie heraus. Es ist fatal. Aber das ist dies, was passiert. Ein junger Mann, der wurde eingeladen in eine Konfirmation. Er ist in einer freien evangelischen Gemeinde aufgewachsen. Er kannte nicht, wie es so in der Landeskirche hin und her ging. Und er wurde eingeladen zu einer Konfirmation seines Freundes und er ging dorthin. Er kam nach Hause und er war schockiert. Er sagte, ich habe nichts von Jesus gehört. Es war nichts vom Wort Gottes da richtig. Es war eine schöne weltliche Feier, aber das Eigentliche hat gefehlt. Geschwister, es ist eine fatale Irrtum, was in unserer Kirche, Gemeinde passiert. Eine falsche Sicherheit. Vielleicht haben das junge Leute, auch in unserer Gemeinde, sie denken, ja, meine Eltern sind gläubig, meine Großeltern sind gläubig, so bin ich auch unter diesem Segen und alles kommt gut. Oh nein. Der Herr klopft an deine Tür ganz persönlich. Gehörst du mir? Also die Jungfrauen, sie repräsentieren die Gemeinde. Die Lampen, sie sind christlich, aber da kommt ein wichtiger Punkt. Der Öl. Was ist dieses Öl? Das kann man auch unterschiedlich auslegen. Die einen legen es aus, dass es das Wort Gottes ist. Ich lege es mal so aus, es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Sagt der eine oder andere, Moment, die anderen haben ja auch Lampen gehabt, in denen auch ein gewisses Öl war. Oh ja, sie haben geschmeckt, wie es im Hebräerbrief so steht. Sie waren ein Teil davon, aber nie ganz dabei. Sie dachten, sie sind dabei, aber merkten nicht, dass das Eigentliche ihnen fehlt. Das Innenwohnen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist in uns, der uns führt und leitet und uns eine Garantie gibt, in dem wir versiegelt sind. Es ist der Heilige Geist, der uns im Wort führt. Diese fünf törichten Jungfrauen sind vielleicht solche, die wohl das Wort Gottes hatten. Aber wenn man das zum Beispiel in Bezug auf den Judaisten anschaut, im Philipper Kapitel 3 zum Beispiel, oder im Galaterbrief, sie sind wo stehen geblieben? Im Alten Testament, im Gesetz, Gesetzlichkeit. Und ihr Heil war abhängig von ihren Werken. Und sie merkte nicht, du kannst vor Gott gar nichts bringen. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Es geht nicht. Christus hat für dich alles vollbracht. Aber sie sind dort stehen geblieben. Und nochmal, es sind solche, die dabei waren. Dabei sind vielleicht auch unter uns, aber nie wieder geboren waren. Und zu denen spricht der Herr, Offenbarung Kapitel 3. Siehe, ich klopfe an. Heute ist noch Gnadezeit. Weil es kommt der Moment, nochmal Vers 6, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Es war ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Das Interessante steht, um Mitternacht. Und ich glaube, Dieses Mitternacht beschreibt etwas. Es beschreibt in einer Bildform, wie die Zeit sein wird, wenn der Herr wiederkommen wird. Es wird eine dunkle Zeit. Eine Zeit, wo das Christentum immer schwächer wird. Eine Zeit, wo es auch in der Gesellschaft immer dunkler wird. Wenn es in der Gesellschaft dunkler wird, heißt das nicht, dass man immer keinen Wohlstand mehr hat oder so. Aber es geht um den Maßstab Gottes, der bewusst mit Füßen zertreten wird. Und das ist ja genau dies, was wir heute stärker als je zuvor leben. In der Gemeinde, in der Kirche und in der Welt. Es ist Mitternacht. Und in dieser Mitternacht, wenn wir zum Beispiel Matthäus 24 lesen, dann erkennen wir, welche Zeichen sich erfüllen werden in Bezug auf den Kommen des Herrn. Und da steht dieser Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Das ist dieser Ruf, Christenheit, werdet wach. Ich komme. Es ist dieser Ruf an uns. Leben wir in dieser Wachsamkeit? Leben wir in dieser Hoffnung? Und wenn wir heute erkennen, der Herr kommt bald, was heißt das in Bezug auf unsere Bereitschaft? Weil wenn dieser Ruf kommt, wird es für viele zu spät sein. Es wird zu spät sein. Viele werden vielleicht suchen, eine Antwort suchen, und sie werden es nicht finden, weil sie so lang gegen Gott gegangen sind, weil sie so lang erkennen konnten und trotzdem Nein gesagt haben. So lang hat Gott zu ihnen geredet. Sie haben das Wort gehabt. Sie haben die Gemeinschaft gehabt. Und trotz Wort, Gemeinschaft, sagten sie Nein. Und dann, wenn dieser Geschrei war, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Was geschieht da? Es waren die klugen Jungfrauen, die bereit waren, die in Bereitschaft lebten, die ein Leben führte durch den Geist Gottes, die sich nicht irren lassen haben, die sich nicht der Welt angepasst haben. Ja, die wahre, wiedergeborene Christen. Das heißt nicht, Achtung Geschwister, dass der wiedergeborene Christ perfekt ist. Wer ist perfekt unter uns? Wir sind alle heilig und geheiligt durch Jesus Christus. Aber keiner soll denken, er ist besser als der andere. Wir haben diese Sicherheit durch Jesus Christus, weil sein Blut für uns vergossen worden ist. Er hat es für uns vollbracht. Und es hat damit zu tun, dass wir richtig reagiert haben, damals, wo der Herr bei uns angeklopft hat. Und wir haben erkannt, wir brauchen ihn. Und wir sind zu Eigentum Gottes geworden. Und so sollte es in unserem Leben aussehen. Weil da steht, nochmal Vers 10, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das sind harte Worte. Weil diese fünftörichten Jungfrauen, sie glaubten, sie gehören dabei. Sie lebten in dieser Illusion. Es ist ja alles okay. Und wir müssen sehen, Gottes Wort ist diesbezüglich sehr, sehr klar. Und es sind harte Verse, weil erinnert uns dies etwas? Herr, Herr, tu uns auf. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Das lesen wir schon irgendwo anders. In Matthäus Kapitel 7. In Matthäus 7, da lesen wir in dieser bekannte Predigt, am Schluss dieser Predigt, sagt der Herr, ab Vers 21 lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Andere übersetzen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Geschwister, dieser Vers ist hart, weil diese Menschen, die vor Gott kommen, die sagen erstmal Herr, Herr, sie erkennen, wer er ist. Und sie sagen, in deinem Namen haben wir geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht. Und trotzdem war dies keine Garantie und keine Sicherheit, dass sie wirklich Christus gehören. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Weicht von mir. Da möchte ich uns diese Frage stellen, jeder persönlich. Auf was halten wir uns fest? Auf unsere Werke? Auf unsere stille Zeit? Auf unsere Gebete? Ja, alles gehört dazu. Aber nehmen wir dies als Sicherheit, dass ich mal vor Gott bestehen werde? Oder ist es vielmehr der Frucht des Geistes in mir? Ich tue es, weil er in mir wohnt. Ich will das Wort Gottes lesen, weil er in mir wohnt. Ich will nach seinem Wille wandeln, weil er in mich wohnt. Ich will ein Leben zu seiner Ehre führen, weil er in mir ist. Ich esse oder trinke zur Ehre Gottes, weil er in mir wohnt. Und wenn dies nicht so ist, möchte ich dich persönlich rufen, der Herr klopft heute. Heute ist noch Gnadezeit. Er klopft an der Tür. Komme zu mir. Tu diese Türe auf. Und der Herr wird in diese Türe hineinkommen. Und er wird mit dir den Mahl feiern. Er wird mit dir Gemeinschaft haben. Und du wirst sein Kind sein. Und du wirst mal mit ihm herrschen auf ewig. Heute ist noch Gnadezeit. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und so sagt der Herr, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist dir uns persönlich heute sagen will. Es ist dieser Ruf zu Erneuerung. Und die, die ihn noch nicht kennen, zu Bekehrung. Es ist ihr Ruf, mit diesen 10 Jungfrauen anschauen, diese 5 kluge Jungfrauen. Bleibt in dieser Bereitschaft. Ich komme. Und ja, der Herr kommt. Und der Grund, dass wir zum Tisch des Herrn gehen und diese Mahl feiern, es ist ein Mahl für uns wiedergeborene Christen. Für die, die nicht nur mal eine Hand gestreckt haben in einer Evangelisation oder mal ein Gebet gesprochen haben, sondern nein, es ist für die, die wirklich bezeugen können, Christus wohnt in mir. Es ist die, die wirklich bezeugen können, ich habe vor Gott kapituliert, habe das Alte abgelegt, ich habe erkannt, ich kann und ich werde nie vor Gott bestehen können, egal wie gut ich meine, dass ich bin. Es sind die, die kapituliert haben. Es sind die, die verstanden haben, Christus hat alles für mich vollbracht. Aber wir müssen sehen, was geschah damals am Kreuz von Golgatha. Was geschah damals vor 2000 Jahren? Dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gottes Liebe. Es ist dieser Ruf, wo damals im Garten Eden schon war, Mensch, wo bist du? Es ist dieser Ruf, Mensch, ich liebe dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborener Sohn, sein einziger Sohn gab. Der Kreuz von Golgatha ist eine Botschaft der Liebe. Und wir sollten uns immer wieder erinnert werden, was damals geschah, weil diese Botschaft der Liebe ist auch eine Botschaft des Zornes Gottes. Und was geschah dort am Kreuz von Golgatha? Der Sohn Gottes, der heilig war, abgesondert war, der von keiner Sünde kam. Er gab sich selbst als der Lamm Gottes. Er ging diesen Weg der Spott und Horn, dieser Ausgeißlung. Er wurde angespuckt, er wurde verlassen. Und dort am Kreuz von Golgatha rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lema sabachthani. Warum hast du mich verlassen, Geschwister? Was dieser Moment geschieht, sollte uns immer wieder vor Augen sein. Es ist der Zorn Gottes, der jeder einzelne von uns verdient hat. Es ist der Strafe, der wir verdient haben, der den Sohn Gottes auf sich nahm. Er nahm unsere Schuld, die Strafe. Und Geschwister, das gibt uns doch Sicherheit, nicht? Er hat alles für uns vollbracht, alles. Du kannst gar nichts vor Gott bringen. Er hat es für uns vollbracht. Und dieses Mal sollte uns genau dies vor Augen stellen. Alles ist damals geschehen, vor 2000 Jahren. Und es gilt heute noch für jeden einzelnen von uns. Es ist Gottes Zorn, der sich dort am Kreuz offenbart, aber vielmehr Gottes Liebe an uns verlorene Menschen. Und wir feiern dieses Mal als Erinnerung. Als Erinnerung. Es sollte uns erinnern, aber diese Erinnerung aufrütteln. Christ, lebe dies, was du heute einnimmst. Lebe dies ganz bewusst in deinem Alltag, in deiner Gedankenwelt. Alles soll motiviert sein in Bezug auf dies, was damals geschah und auf dies, was noch geschehen wird. Jesus kommt wieder. Also dieses Mahl ist ein wichtiges Mahl. Wir nennen es auch, dass es heilig ist. Und so lesen wir in 1. Korinther, diese bekannte Verse ab Vers 23, denn ich habe vom Herrn empfangen, Kapitel 11, Entschuldigung, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diese Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Das wollen wir jetzt auch machen. An jeder prüfe sich selbst. Es hat nicht damit zu tun, ob wir jetzt in einem, manchmal Anfechtungen haben, ob wir kämpfen, weil wenn du kämpfst, dann heißt, du bleibst dran, du bist dran. Aber es geht diese Prüfe. Habe ich einen Lebensstil akzeptiert, der einfach weltlich ist, der Antigott ist, Antichristus ist, Antikreuz? Bring es in Ordnung vor Gott. An jeder prüfe sich selbst. Wir wollen still werden, an jeder für sich. Aber Vater, wir danken dir für deine Liebe, wo du uns offenbart hast. Wie steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborenen Sohn gab, damit wir ewiges Leben haben werden, damit wir heilig und geheiligt vor dir stehen können, damit wir diese Sicherheit haben, wie wir einmal ewig bei dir sein, Herr. Danke für diese rettende Botschaft, Herr. Amen.